Coming invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands for everyone and for free. The fun will never end, it's invasion time.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich hoffe, es geht euch allen gut. In dieser Sendung sprechen wir mit Joris Busbacher, dessen Comic Küsse für Jet, das eine Coming-of-Gender-Story in den 90er Jahren erzählt, gerade im Jaja Verlag erschienen ist. Bevor wir dazu kommen, aber kurz nochmal zum aktuellen Stand bei der Comic Invasion. Wir haben das Festival ja vom Mai erstmal verschoben und falls es dieses Jahr noch ein physisches Ersatzfestival geben kann, wird das wahrscheinlich Ende November stattfinden. Wenn das nicht möglich sein wird, versuchen wir, ein digitales Programm anzubieten. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns am besten in den sozialen Medien, abonniert den Newsletter oder schaut regelmäßig auf unserer Website vorbei. Jetzt aber zum Gespräch mit Joris, das wir schon vor vielen Wochen aufgezeichnet haben, als die ganze Corona-Situation, gerade so am Anfang war, aber es war auf jeden Fall noch gar kein Thema in unserem Gespräch, deswegen wundert euch nicht, wenn wir darüber gar nicht reden. Aber ist vielleicht auch ganz gut. Viel Spaß.
Hallo Joris.
Hallo.
Du hast ja einen längeren Weg hinter dir, bevor du nach Berlin gekommen bist. Auf der Jaja-Seite steht, du bist aufgewachsen in Den Haag, Bukarest, New York und der wenig einladenden holländischen Stadt namens Oostgeest.
Ich sage Oostgeest. Also
okay,
es ist,
sorry.
Ich nenne es auch nur so gerne, was so schlecht auszusprechen ist. Das gibt mir keine Freude. Das ist aber alles, wenn ich noch jugendlich war. Also mein Vater hat für die Botschaft gearbeitet und da sind wir alle paar Jahre umgezogen.
Oh, aufregend.
Ja, es war schon ein schöner Aufwachsen.
Aber ursprünglich bist du dann aus Den Haag?
Genau, da bin ich geboren. Niederlande. Ich hätte noch Scheveningen schreiben wollen, was auch so schön auszusprechen ist. Aber,
ja. Und wann ging es dann raus in die Welt?
War ich vier Jahre alt. Ja, dann sind wir nach Bukarest.
Ach so. Erzähl mal so ein bisschen so die Station, wenn du willst. Also wie lange seid ihr wo geblieben und wie war das so?
Genau, wir sind dann in Bukarest gelandet, das war noch Ceausescu zu der Zeit, es war, das muss 86 gewesen sein und da gab es dann für Ausländer, für die Kinder wirklich zwei Schulen nur, ein französisches und amerikanische und dann waren wir auf der amerikanische und das war natürlich eine sehr bunte Mischung von jeder, der so nicht rumänisch war. Und eigentlich auch total schöner Ort, um zur Schule zu gehen, weil da gibt's halt nicht diese so der Gruppe, wo du dazugehört oder nicht. Also jeder war so wahnsinnig anders. Und ich hatte in dem Alter natürlich wenig Bewusstsein von was meine Eltern wussten über den Ort, wo wir wohnten. Also die Gefahren und was weiß ich alles. Und wir sind auch genau in 89 im Sommer weitergezogen. Und im November war ja die Revolution. Also habe ich das auch nicht, also ansonsten wären wir bestimmt auch rausgegangen, also und sind direkt nach New York, nach Scarsdale, im Vorort von New York und da bin ich auf ein Public School gegangen, was auch trotzdem noch etwas gemischt war, 3 Jahre lang und war mit 11 ungefähr wieder in den Niederlanden. Und das war der große Schock eigentlich. Also mir wurde jahrelang erzählt, wir machen das so, weil wir sind niederländisch. Und dann kam ich in den Niederlanden und mittlerweile war das Land schon sehr so viel moderner, als wir waren und hat eigentlich alles ganz amerikanisch gemacht. Also alles, was wir so nicht mitgemacht haben in den USA, haben die Holländer alle schon längst gemacht. Und das war sehr schwer, so mich daran anzupassen. An die, vor allem so diese Schule, wo dann alle niederländisch waren und ich dann auf einmal im Ausland aufgewachsen war.
Ja, wahrscheinlich auch so immer das Schulwechseln und so, dann wieder die Freunde weg und so, ne? Also.
Ja, aber ich war eigentlich immer auf Schule, wo alle Gekommenen gegangen sind. Also das war sehr normal und das war dann erst ein Problem, wenn ich auf einmal in einen Ort war, wo Leute das nicht machen.
Dann kamst du zurück in deine ursprüngliche Heimat und die war dann aber ein fremdes Land für dich, oder?
No, wir waren da schon im Sommer immer bei Familie gewesen. Ich hatte mehr das Gefühl, ich bin für den fremd. Mhm. Und fühlte mich so ein bisschen rejected. Mhm. Und habe dann nach einem Jahr gewechselt nach einer internationalen Schule in den Niederlanden und meine Identität dann sehr so geformt um mein Ausländer sein. Also so eine Art so, ich gehöre nicht dazu. Und das habe ich jahrelang so gelebt, mhm. so diese Gefühle. Das ist, genau. Mhm.
Dann warst du die 90er über auch noch in den Niederlanden, oder?
Genau, und das, ich habe dann mit meinen Eltern gelebt und ist mein Vater, eigentlich, ich dachte auch, wir sind da nur ein paar Jahre und das fand ich super, aber da sind immer wieder so Sachen dazwischen passiert, also dann haben die das offiziell verändert nach alle vier Jahren Umzug und dann war ich ein bisschen sauer und dann hat mein Vater einen Posten bekommen in Kroatien und das war aber so zu unruhig und er durfte die Familie nicht mit und dann, da war auch nur ein Jahr und dann fühlte ich mich auch so davon sehr enttäuscht und dann sind meine Eltern, haben die endlich ihren neuen Posten zugewiesen bekommen, das war London und das fand ich dann so langweilig und so, also ich hatte mir alles so ausgebildet, so Nigeria, Russland und dann war es halt London und dann war ich wahrscheinlich dann doch ein bisschen an meine Freunde und so verbunden. Und dann habe ich gewählt, auf ein Internat zu gehen. Der Internat war also in demselben Ort, in dieselbe Schule konnte ich bleiben. Mhm. Und meine Eltern sind dann noch 10 Jahre lang so nach London, waren die in der Balkan für 10 Jahre. Mhm. Und ich habe dann in Niederland noch studiert, aber habe immer sehr festgehalten an diese Idee, ich gehe wieder ins Ausland. Ja. Und ich bin echt, sobald das Studium vorbei ist, in das einzige Land, wo ich keine Ahnung von hatte, noch nie wirklich was von gehört hatte, wo keine komische Weise von redet in den Niederlanden damals. Deutschland und Berlin und bin hier hingezogen und bin hier der Niederlande, wie ich das kenne. Mhm. Also hier nehmen auch alle das an, so dass ich Niederländer bin.
Ja. Aber es ist ja interessant, ich dachte, wegen der Nähe und viele Niederländer sprechen ja auch Deutsch und so, also zumindest so im Grenzbereich und so. Wo habt ihr denn, wo liegt Den Haag? Ich bin in Geografie.
Am Strand. Also das ist, okay. hat einen eigenen Strand. Und wir haben tatsächlich sehr nah am Strand gewohnt.
Okay, gut. Ja.
In der Mitte.
Ja, und was war die Entscheidung für Berlin oder für Deutschland?
Ich wollte ja raus ins Unbekannte. Ich wollte zu einer großen Stadt. Also die größte Stadt Amsterdam ist im Vergleich zu Berlin noch schon viel kleiner. Also landet man sowieso schon schnell ins Ausland. Aber ich fand es total spannend, Berlin und Deutschland, weil ich merkte, so, das ist ein Ort, wo ich echt nichts von weiß. Und ich glaube, das ist jetzt echt anders. Aber in meinem Aufwachsen, also meine Eltern haben irgendwie unbewusst, also das nicht tun wollen, aber doch wenig über Deutschland. Das war einfach noch so nach dem Krieg, so eine Nachwelle. Einfach weniger von geredet, weniger gelobt, weniger Interesse und so. Und ich merkte so, dieser Ort kenne ich nicht. Ich weiß nichts davon. Mhm. Und das hat mich, das fand ich total spannend. Und dann eigentlich, sobald ich hier war, habe ich gemerkt, dass ich genau am richtigen Ort bin, weil es einfach eine wahnsinnig spannende Geschichte hat. Mhm. Also, ja.
2003 bist du gekommen, ne?
Ja.
Du hast gesagt, du hast noch in den Niederlanden studiert. Was hast du denn da studiert und wie war es dann, als du hier nach Berlin gekommen bist? Konntest du dann sofort irgendwie das machen, arbeitsmäßig, was du studiert hast oder was du machen wolltest? Oder wie war dann die Situation?
Ich habe freie Kunst studiert, aber an einer ziemlich freien Kunstakademie, der Gerrit Rietveld Akademie. Der ist in den Niederlanden hat einen riesen Ruf und man soll unbedingt versuchen, darauf zu kommen. Ist aber im Ausland, kann man echt nichts mit dem Diplom anfangen, weil es ist halt der reinste Anarchie da. Also der Ruf bringt ja weit in den Niederlanden und ansonsten überhaupt nicht. Es war eigentlich, haben wir selbst ein bisschen da unsere eigenen Lernprogramme. Also es gab Lehrer, aber die waren alle selber genauso against the system und haben deswegen auch teilweise echt schlecht unterrichtet. Es waren auch Guten da, aber es war so eine bunte Situation. Und ich habe gemalt. Und ein von den Kritiken, die ich immer bekam, auch war, dass es zu illustrativ war. Das war echt damals auf jeden Fall ein Kritikpunkt, also nicht illustrativ zu sein. aber und habe halt weitergemalt und nicht wirklich gefunden, dann wie das denn soll mit dieser Kritik. Und habe irgendwann mehr mit Text da reingebracht, was ich total mochte. Ich habe sehr lang mit so dokumentarische Sachen, also meine Eltern waren auch im Balkan und das hat mich sehr beschäftigt, den Krieg, und habe sehr viel mich damit auseinandergesetzt, was ist Krieg, wie entsteht das, was sagt das über die Menschheit. Und bin echt so Schritt für Schritt langsam beim Comics gekommen. Mhm. Die hatte ich schon längst gelesen, aber es kam einfach nicht in meinen Kopf vor, dass ich die machen darf.
Die klassische Hürde, die Leute haben, wenn sie von so einem traditionellen Kunstweg kommen, dass Comics als so was Schlimmes und Schlechtes und bloß keine Comic, weil das ist ja keine Kunst und so. Aber du hast dich mittlerweile davon ja emanzipiert, sage ich mal, und bist jetzt bist glücklich mit dem Medium, oder? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Also wenn ich das über Comics mehr lernte ich eigentlich gleichzeitig so ein bisschen die Comics-Community kennen in Berlin über der Renate Comic-Bibliothek, und da ging mir echt ein Herz auf. Also ich hatte echt das Gefühl, endlich Menschen zu treffen wie mich, und fühlte mich so echt so gesehen und
endlich normale Menschen.
Genau das. Und ich hatte dann noch ein Artist Residency laufen, und das war in Kolumbien, und kam da an und dachte, boah, ich kann nicht hier sein, und jetzt komme ich von aus und sag was über die, weißt du, ich habe hier aber nichts zu sagen, ich habe eigentlich zu gucken und zu lernen. Und dann habe ich halt zwei Comic-Marathons, wie ich gerade gelernt habe, dass es so gibt, organisiert, und es hieß Siesto es un Artista, das ist das denn ein Künstler, und wir sollten uns alle beschäftigen mit der Frage so, was ist denn ein Künstler? Und da waren halt bei diesen Marathons so sowohl freie Künstler als Comiczeichner, und wir haben zwei Hefte auch zusammen gemacht. Und ich bin eigentlich nach diesem Punkt, das war 2008, war ich echt Comiczeichner. Das war echt der Wendepunkt. Also ein Teil von diesen Künstler dort, von den Comiczeichner dort in Kolumbien, habe mich echt so in die Hand genommen und mich alle Autoren, also nach ihnen nach Hause, nach ihren Bibliothek, von echt so ganz so, es war gar nicht so einfach, so dahin, so diese Comics zu kriegen auch, und haben mir Dokumentäres gezeigt, damit ich halt Bescheid wusste. und danach war ich einfach Comiczeichner. Und das, ich finde bis heute, man hat in der freien Kunstwelt, hat man Leute, die Comics machen, oder in der Comicswelt hat man Leute, die einfach malen. Aber was sich unterscheidet, ist einfach eine Einstellung, wie man einfach findet, dass Kunst sein muss, und ich will kommunizieren, und ich will was machen, was dann auch gelesen oder gesehen wird. Und ich finde immer noch, bei der freien Kunst ist problematisch, so im Punkt Kommunikation. Also ich bin nicht überzeugt von, ich finde, wie authentisch Publikum in der Kunst sein kann oder ist, und ich finde es ein schwieriges Plattform, und außerdem kann man es nicht nach Hause nehmen, auf dem Sofa lesen.
Stimmt. Bei dir kann man ja mittlerweile schon ein paar Sachen mit nach Hause nehmen. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die Comics, die du bisher gemacht hast, mal so ein bisschen erklären. Was war so der erste Comic, den du veröffentlicht hast? So richtig, also nicht jetzt im Verlag, sondern einfach, wo du gesagt hast, das ist jetzt mein erster richtiger Comic. So, was war das? Wie bist du da? Wie war das für dich auch?
Oh Gott, der allererste, die gedrückt wurde. Also ich glaube, es war schon so ein bisschen Zines und Selbstdrücken. Ich glaube, da in Kolumbien dieses Sachen, die wir da gemacht haben, diese Heften, und überhaupt würde ich sagen, dass, also da haben die auch eine sehr schöne Vernetzung so zwischen verschiedenen spanisch sprechenden Ländern in Südamerika. Ich war viel in Argentinien unterwegs und in Kolumbien, und die kannten sich alle sehr gut, und da haben echt echt, wie gesagt, ein paar Leute mir an der Hand genommen und auch meine Sachen dort in Hefte, in viele ihrer Zines veröffentlicht und auch ein kleines Mini-Buch ist von der Geschichte Jet Boy, Jet Girl, was ich in 2010 gemacht habe, rausgekommen in Argentinien bei Burlesque Ediciones. Und das finde ich bis heute einfach sehr schön und sehr gelungen. Ja.
Und dann in Deutschland hast du jetzt zuletzt Familienjuwelen rausgebracht. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, genau. Das ist in 2018 rausgekommen, aber ich habe damit angefangen 2012. Also ich habe angefangen ein bisschen vorher, 2009 oder 2008 schon mit so aus meinem Alltag so Diary-Comics zu schreiben. Das war sehr schön, das konnte man auf Blog posten und so. Und dann in der Zeit kam ich zusammen mit Nettmann, wir waren zusammen und wir hatten dann zusammen ein Kind und haben dann beide, hat er angefangen, im selben Format auch kleine Cartoons zu machen, weil das ist einfach so eine wahnsinnige Welt, wo man in kommt, wenn man ein Kind kriegt und es ist, man ändert selber, die Welt ändert, also das ist zu Hause ändert, die Familie ändert, da gibt es da so viel zu erzählen, eigentlich erzählen wir ganz oft, glaube ich, dieselbe Geschichte, aber es ist ja, und wir haben im selben Format die dann gezeichnet, er in seine Collage und ich meine Zeichnungen, die haben wir auf dem Blog dann immer publiziert und in 2018 haben wir dann das endlich als Buch gesammelt. Ich finde das immer noch so schön, weil es ist das Einzige, wo man beide Eltern in ein Buch aus ihren eigenen Perspektiven über dasselbe Familienjuwele schreiben. Also das macht es sehr lustig, weil wir wirklich einen sehr unterschiedlichen Stil haben. Und es fängt auch dann so ein bisschen an bei das uns kennenlernen, so sehr romantisch erzählt und dann wie ein Baby in unsere Welt kommt. Und das endet dann auch, wo wir uns trennen. Und das ist auch dramatisch in einer Familie und das klingt auch dramatisch, aber für ein Buch ist das was ganz Besonderes, finde ich. Und jetzt auch als Erinnerung an die schöne Zeit, die wir hatten, dass es jetzt in so ein Buch gefasst ist, finde ich total schön. Also wer kann das schon sagen, dass die so von so sowas haben über die Beziehung an die Zeit. Genau, und das ja.
Und danach ist, also wenn man sowas Intimes, sage ich auch mal, oder was so Langläufiges, was sich über so viele Jahre auch aufgebaut hat, macht, wie geht man denn dann weiter künstlerisch? Also da sitzt man doch vielleicht erstmal wieder vor deinem Zeichentisch und denkt sich, was mache ich denn jetzt? Oder wie ging es dir da? Oder hattest du sofort 10 andere Ideen und hast gesagt, endlich kann ich das machen? Wie ging es dir danach, so nach diesem echt großen, langen Werk?
Ich habe das Gefühl, ich entdecke bei mir selbst so ein Muster, dass ich halt ein Projekt habe, wo ich so eine kleine Anfang mache und dann so, naja, ich gehe nochmal auf diese kleine Seitenspur, bevor ich hier weitermache. Und eigentlich, für mein Gefühl, fing ich ja eigentlich an mit das Buch Küsse für Jet, was jetzt in April rauskommt. Und Familienjuwele war so mehr der Seitenspur. Aber es wird gleich noch mehr Matter. Weil eigentlich wollte ich ja ein anderes Graphic Novel schreiben und fühlte mich etwas überfordert von dem Thema und dachte, um zu üben, schreibe ich doch mal eine andere Kurzgeschichte. Und das ist, was die Graphic Novel, die jetzt rauskommt, ist. Von daher, immer wenn was endet, ist, wenn dann Familienjuwele zu Ende ging, war es so, ach, jetzt kann ich halt Küsse für Jet fertig machen. Und wo das jetzt zu Ende geht, denke ich, jetzt kann ich endlich das andere Graphic Novel, die ich am Anfang vorhatte. Aber ich spüre jetzt schon, dass ich halt wahrscheinlich, ja, das wird, wahrscheinlich wird das erste Idee, was ich jemals hatte für ein Buch, so das letzte sein, was ich mache in meinem Leben, weil der mir auch echt überfordert von der Thematik, aber oder vielleicht brauche ich das so.
Ja. Aber es ist spannend, dass du sagst, dass es vielleicht dein letztes wird, weil das ist sowas, was, glaube ich, vielen, vielen künstlerischen Leuten so geht, die haben am Anfang ihres künstlerischen Daseins die große Idee und schaffen es aber erst so ganz spät, die wirklich mal so umzusetzen, dass sie auch selber zufrieden sind. Ja.
Ja, genau. Also Küsse für Jet, du hast es jetzt schon angesprochen und du hast auch vorhin schon gesagt, dass du im Internat gelebt hast und Küsse für Jet erzählt ja so eine Coming-of-Age-Geschichte, die auch im Internat teilweise spielt. Also ist das wahrscheinlich autobiografisch, zumindest stark inspiriert wahrscheinlich. Ne?
Genau, es gibt auf Englisch dieses schöne Wort Autofiktion, also das ich die letzte Zeit gehört habe und das es vielleicht zutreffen könnte. Also der Grenze zwischen Fiktion und Realität ist sowieso schwammig. Ich beschreibe es jetzt auch aus einer Fiktion, die stark inspiriert ist, aus eigenen Erfahrungen. Genau, die eigenen Erfahrungen waren absolut da und der Grund, das zu machen, aber ich habe absolut beliebig und ständig Sachen geändert an der Wahrheit und Personen erfunden oder zusammengefügt zu einen, wo es früher zwei waren und also.
Hattest du irgendwann mal den Anspruch, eine biografische Geschichte da zu erzählen und dann bist dann davon abgekommen oder hast du schon von vornherein gedacht, das wird eher eine fiktive Geschichte?
Ja, Christopher Jett hat da eine Evolution durchgemacht, die sehr so, die vielleicht auch so deswegen so lange gedauert hat. Ich habe da echt 8 Jahre daran gearbeitet, auch weil ich einfach nochmal lernen musste, wie man ein Graphic Novel macht. Das ist ja anders als eine Kurzgeschichte und ich habe einfach das gelernt, indem ich alle Fehler gemacht habe. Absolut. Und es gab viele Neuanfänge und viele Momente von ich höre auf, aber es gab auch, ich Identität hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt und wie schon gesagt, aufgewachsen in verschiedenen Ländern und dieses Idee, wo komme ich her und was ist meine, bin ich Niederländer oder nicht und dass ich gerade so ins Ausland ziehen muss, um endlich wieder Niederländer zu sein und jetzt liebe ich auch das Land und habe ich jetzt nicht mehr dieses Wut und so und es hat einfach eine Weile gedauert, weil ich war da schon durcheinander. Vor allem auch wegen die Reaktionen von anderen, die das gerne von mir wissen wollten und ihre Vorstellungen hatten von, wo man herkommt und wie man sich dann zu verhalten hat. Und mittlerweile ist es viel normaler, dass man in verschiedene Länder oder mit so multiple cultural identities aufwächst. Ich bin nicht nur aus der Türkei oder nur aus Deutschland, ich bin beides und das geht. Und für mich heißt es halt auch, es gibt einfach keine Sprache, wo ich nicht einen Akzent habe. Das habe ich einfach in jeder Sprache und das ist einfach so. Also alle werden vermuten, dass ich nicht aus ihrem Land komme. Aber das ist im Moment überhaupt kein Problem mehr, aber das war es. Und ich dachte, dass das auch das Wichtigste war in meinem Buch. Und ich versuchte irgendwie noch das zu erklären an andere Menschen, was sind diese Kids, die wir waren, dieses aus verschiedenen Ländern und wie gingen wir miteinander um. Aber es war so schwer zu erklären, so schwer zu erzählen und trotzdem war etwas da. Ich hatte so eine Kurzgeschichte über diese Hauptfigur in einem Internat und fand die Setting total spannend. Also ich habe das Gefühl, dass ich das vielleicht damals schon wusste. Also das war einfach der perfekte Ort, um eine Geschichte stattzufinden. Die Eltern sind weg und so und es gab diese Dramen und der Hintergrund in diese Gebäude und der Vorort und ich habe, wie ist das eigentlich passiert? Ich hatte so ein Interesse in Transgender-Themen, identifizierte aber noch als Cis-Frau, aber hatte ein sehr großes Interesse in diese Themen. Und was ich auch so ein bisschen so embarrassing fand, also ich wusste nicht so genau, was ich damit anfangen sollte und fand das dann eine gute Idee, dass meine Hauptfigur sich dann damit auseinandersetzen würde. Und habe dann auch unter diesem Motto recherchiert, weil ich dachte, na, wenn die Hauptfigur damit so struggelt, muss ich ja echt wissen, was die durchmacht. und habe unter diesem Motto Films angeguckt und Bücher gelesen und immer stolz um mich rum erzählt, naja, mein Hauptfigur und deswegen muss ich mich mit diesem Thema beschäftigen. Bin aber im Internet tiefer und tiefer gelandet und dann war ich auch in dieser Foren drin, wo echt so Transgender-Leute selber über ihren, aus mit ihren eigenen Stimmen miteinander reden. Und dann ist mir so langsam so ein Licht aufgegangen, weil ich hatte selber dieselbe Prejudices verinnerlicht über wie das aussieht, Transgender sein, und dachte, naja, so bin ich nicht. und das war dann...
Wieso, was hattest du da? Was hattest du da für ein Bild?
Ja, was Binäres, dass man vielleicht, wenn man als Mädchen geboren ist, vielleicht sehr jung schon von sich behauptet, ein Junge zu sein oder nur mit Jungs spielen spielt. Vielleicht auch, dass man dann auf Mädchen romantisch steht. Mhm. Dieses Idee, dass man dann im anderen Geschlecht heterosexuell sein müsste. Und dass man irgendwie auch mehr Hass auf die eigenen Körper. Ich hatte schon Depressionen regelmäßig, aber dass es einfach viel schwarzer, viel schlimmer wäre. Mhm. Also dass man, also in den Films und so wird es gerne geschildert, so die Suizidwünsche und so, das wird natürlich sehr dramatisch erzählt, was auch sein muss für eine Geschichte. Manchmal so diese dramatische Bogen. Also ich hatte einfach nicht so viel Access gehabt zu Dokus und zu so eigene so Stimmen von Transgender-Menschen selber. Und ich lernte einfach auf diese Foren, dass es einfach alles unter die Welt, unter die Sonne gibt. Und am wichtigsten war dann irgendwann, wo ich gelesen habe, jemand, der meinte, dass es ihnen eigentlich darum geht, wenn man so in den Bäcker reingeht, ob die dann dich grüßen mit Hallo Sir, hallo Ma'am. Und das ist alles andere, sehen die nicht. Und ist es, das war so, oh ja. Ja. Okay. Und das war halt aber sehr schwierig, weil das muss nicht sein, aber in unserem Fall ist dann die Beziehung auch dann geändert in Freundschaft. Aber es ist geändert und dann gab es einfach, das persönliche Leben wurde sehr aufgewühlt. Das hat dann auch noch ein paar Jahre an das künstlerische Prozess dann und wie ich das schreibe und alles. Und dann hat mich letztendlich auch geholfen, ich habe am Anfang Englisch geschrieben, das ist eine Sprache, die ich seit ich 4 bin spreche, um auf Deutsch zu schreiben, weil mit dieser Sprache habe ich weniger eine emotionale Verbindung. Und dann konnte ich einfacher schreiben.
Kann ich total gut nachvollziehen, aber geht da nicht vielleicht auch ein bisschen so von dem Sprachkolorit verloren, dann wenn man ja, wenn es jetzt um die gesprochenen Texte geht?
Ich würde sagen, total. Das, absolut. Und das hatte ich am Anfang, fand ich das auch, dachte ich, ja, wie geht's anders? Das ist total schade, dass das alles verloren geht, all diese lustige Sprüche, die ich kannte und so. Ich meine, ich hoffe trotzdem, das irgendwann mal auch bei einem kleinen Verlag oder so in den USA rauszubringen. Also, sobald ich auf Deutsch anfing zu schreiben, fing es so an zu fließen, dass war schon ein richtiges Argument, so weiterzumachen. Mhm. Und ich brauche natürlich Hilfe dabei, weil ich einfach nicht immer das Gefühl dafür habe, was da authentisch ist. Mhm.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, als du nach Berlin kamst, fühltest du dich dann hier so wohl und gesehen. Hat dir das bei der Entwicklung von dem Stoff jetzt auch geholfen, hier so in diesem künstlerischen Bereich zu sein, wenn du sagst, du brauchst auch Hilfe bei dem gesprochenen Wort? Hast du da hier Leute, die du da, also weiß ich nicht, machst du das mit Verlag oder machst du das lieber mit KollegInnen, die du kennst, wo du dann sagst, hier, guck dir mal die Szene an, sagt man das so hier bei euch? Oder wie ist da dann der Prozess? Und wie stark ist Berlin da auch für dich so ein bisschen der Bodensatz gewesen, aus dem das so hochgewachsen ist?
Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig antworten kann. Aber also weil Berlin ist aus so vielen Gründen der richtige Boden für mich. Also es hat eine große queeren Geschichte. Also es war einfach ein Ort, wo du dich wunderbar queer entwickeln kannst. Queer sein jetzt zu tun hat mit wie man sich identifiziert oder romantisch interessiert ist, ist dann trotzdem diese queere Energie da und sehr erlaubt und finde ich auch bei Menschen, die sich nicht so identifizieren und dann halt wegen Sprache schon eher Kolleginnen. Ich habe auch in die letzten Jahre lernen müssen, um okay zu sein mit ein nicht perfektes Deutsch, und da nicht zu trauen, auch Arbeits-E-Mails zu schreiben und alles. Und also ich bin immer noch nicht da okay damit, das in einem Comic einfach so zu veröffentlichen. Also es ist total lustig, wenn man es kann. Ich mag, also die Künstler, die das tun, so ihren Sprachdeutsch. Also ich finde, es ist halt, man hat so bei Comics machen oder bei Kunst machen eigentlich viel weniger Wahl, als man denken würde. Man hat so eine Vorstellung von einem Künstler, den man sein möchte. Letztendlich kann man nur den Künstler sein, den man ist. Also es ist halt, find your voice ist halt auch so ein bisschen, es ist halt sehr basiert, also or find your style, also Stil ist halt oft auch so ein Prozess von alles, was man nicht konnte. Und find your voice ist halt auch eher einfach der Stimme, den du hast, also da gibt's nicht so viel Kontrolle. Also ich würde sagen, es gibt sehr viel Kunst, die ich gerne gemacht hätte. Also ich mag halt auch Krickel-Krackel-Kunst und Comics. Ich liebe das und auch Krickel-Krackel-Texten. Es ist einfach aber nicht etwas, was ich machen kann. I'm not that artist. Und ich habe darüber nichts zu sagen. Das liegt außerhalb meiner Macht.
Ja, klar. Bei deinem neuesten Buch, war da von Anfang an das Ende schon klar oder hat sich das während du den Anfang geschrieben hast, das Ende erst entwickelt oder wusstest du von Anfang an, so endet das?
Ohne jetzt zu viel zu verraten, natürlich.
Genau, ich werde nicht sagen, was der Ende ist, aber tatsächlich war ich etwas panisch, von anderen Autoren zu lesen, dass die mit dem Ende anfangen und dass die Ende wissen die als Erste.
Das sind, glaube ich, eher so die Krimi-Autoren.
Okay, das, ja, genau. Also mein ist schon mal kein Krimi, es wird weiter, also, aber mehr sage ich nicht. Aber in ein bisschen mehr als eine Woche werde ich alles fertiggestellt haben, kann es in Druck gehen. Ich habe letzte Woche das Ende geschrieben. Wow. Es war ein Prozess.
Hast du es auch schon gezeichnet jetzt?
Ja.
Küsse für Jet im Jaja Verlag. Ja, danke dir.
Danke euch auch.
Das war das Gespräch mit Joris und die nächste Sendung gibt es hier ungefähr in einem Monat. Und bis dahin könnt ihr uns folgen in den sozialen Medien auf Twitter, Instagram, Facebook, auf unserer Website vorbeischauen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Und für Fragen oder Ideen schreibt da uns einfach eine Mail. Kontakte gibt's auf der Website comicinvasion.de. Bleibt gesund und bis bald.
Comic Invasion, come on, grab your friends. We're going to very awesome lands for everyone and for free. The fun will never end. It's invasion time.